I'm Olivia Gober Hicks, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica Folge 298. Heute mit sehr vielen News von der MagicCon Las Vegas. Wir haben Proto-Ergebnisse und der Dominance von Red Magic im Standard. Dann haben wir ganz viele News zu Edges of Eternity, Shockland Reprints, ein Commander-Update, MagicCon Las Vegas und Avatar The Last Airbender. Und zu guter Letzt haben wir noch ein neues Limited-Format, was sich zu Sealed und Draft zugesellen wird. Das Four-Player-Draft bzw. Two-Pick-Draft-Format. Yes. Zu guter Letzt haben wir noch Ask Us Anything, aber zuerst mal, hi. Komisch, jetzt mal nicht auf Events herumzulaufen, oder?
Ja, irgendwie ist es wild, sich so aus der Entfernung zu sehen, habe ich manchmal das Gefühl. Ist ein bisschen wild, aber kriegen wir auch wieder hin.
Ich denke auch. Die Zuhörer werden uns, glaube ich, danken, dass wir nicht mehr Messelärm im Hintergrund haben.
Deswegen. Ja, aber ich habe ein, zwei Kommentare drunter gesehen, die sich ein bisschen darüber beschwert haben. Ich habe aber auch super viele Leute mal wieder gehabt, die zu mir gekommen sind und gesagt haben oder auch per Nachricht geschrieben haben: so, Blackie, finde ich mega cool, wie ihr da zu zweit unterwegs seid. Das ist eine ganz andere Dynamik. Ja. Ich finde euch beide großartig, aber wenn ihr zu zweit im selben Raum seid, dann habt ihr noch mal viel mehr Kraft da drin und viel mehr Energie. Und es war wirklich so interessant zu sehen, dass Leute mir das persönlich anders gezeigt haben, wie das, was zwei, drei Leute in den Kommentaren geschrieben haben. So, ist ein bisschen lärmig bei euch im Hintergrund.
Ja, ich meine, es ist halt beides wahr wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich lauter als das jetzt hier, wenn ich das hier in der Ruhe unseres Zuhauses aufnehme, beziehungsweise bei dir im Büro aufnehme. Dann digital aufzunehmen. Da ist halt weniger Hintergrundgeräusche. Aber trotzdem, die Dynamiken sind natürlich anders in Person. Aber trotzdem, bevor wir einsteigen, natürlich der Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefuelt sind von Holy. Von der Dokomi. Sind das Dokomi-exklusive?
Nee, die gibt's auch von ganz vielen anderen Sachen. Die kann man aktuell haben. Auch so noch den Tiger und da gibt's auch noch den Salamander. Auf mal sehen. Ja.
Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Shaker. Und diese Shaker könnt ihr benutzen, um die Holy-Getränke zu genießen. Das sind Getränke-Pulversorten für Energy, für Eistee, für Milchshake und für Hydration-Drinks. Es gibt neue Geschmacksrichtungen, die bald rauskommen. Was hast du da? Pina Colada, richtig?
Genau, Pina Colada. Ganz großartig mit dem Capybara.
Yes, sehr, sehr süß.
Tatsächlich. Und damit sehr, sehr süß. Und auch tatsächlich etwas, wo ich sage, schmeckt sehr, 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 sehr lecker, muss ich sagen.
Das glaube ich dir aufs Wort. Und ihr könnt diese Getränke genießen und uns dabei unterstützen, ohne extra drauf zu zahlen, bei weareholy.com/radioravnica und benutzt unsere Promo-Codes. Die sind da Ravnica 10 für 10% und Ravnica 5, wenn ihr es erstmal einkauft, 5 Euro glatt von eurem Einkaufspreis runter. Wir kriegen davon einen Prozentsatz eben ab, während ihr das über unseren Code kauft. Und das unterstützt uns und ihr kriegt die Getränke von Holy, dementsprechend ein Win-Win in der Situation. Und dementsprechend vielen Dank, Holy, vielen Dank an euch. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal ins erste Thema. Bevor wir uns in die Newsflut verlieren, reden wir mal über Standard. Denn wir hatten eine Pro-Tour letztes Wochenende, die unter dem Banner von Final Fantasy lief. Das neueste Set wird ja mal benannt, dann Pro-Tour, Final Fantasy in dem Fall. Ganz so viel Final Fantasy fand jetzt aber nicht da statt, oder? Wie sah denn die Top 8 bisher denn so aus?
Die Top 8 war ganz großartig. Es waren zwei Deck-Format. Wir hatten Mono-Red Aggro und Izzet Aggro oder Prowess oder wie auch immer das sich nennen wollen. Ja. Es war Mono-Rot-Aggro gegen Rot-Blau-Aggro. Das waren die zwei Geschmacksrichtungen, die wir hatten. Wir hatten auch, ich glaube, Blau-Rot-Aggro war, glaube ich, war auf jeden Fall über 30%, war, glaube ich, 32 oder 33% oder so ein Kram. Also richtig hoch. Mhm. Und
das Ding ist, das sind ja sehr dynamische, sehr reaktive Decks oder zumindest halt
42% is it Prowse, by the way.
Ja, das ist halt eben. Und da haben wir natürlich den großen Vertreter von Corey Steelcutter in ganz vielen Listen, aber auch eine einzelne Final Fantasy Karte, über die schon viel gesprochen wurde, und zwar Vivir Ornithyr.
Es gibt zwei Final Fantasy Karten, oder nicht? Manchmal spielen die diese andere Ausrüstung. Diese Ausrüstung spielen sie auch manchmal noch mit Selectra. wo dann immer wenn du eine dritte Karte ziehst oder den Spell spielst, kriegst du dann +1/+1 Marke. Die mit Cory Steelcutter geht halt Story Kill Cutter in die Breite und diese Apprentice Ding geht nach in die Stärke.
Das ist Astrologians Plans.
Genau.
Also es wird so ein bisschen geguckt mit den verschiedenen Spells. Wir haben auch ab und zu mal sowas wie Fire Magic im Sideboard. Ja. Aber ein Großteil der Shell ist halt das, was wir schon kennen. Hauptsächlich eben Cory Steelcutter. Wir haben Storm Chasers Talent. Wir haben sowas wie Stock Up, Abray, Torch the Tower, Spell Pierce. Monstrous Rage darf natürlich auch nicht fehlen in sowohl Izzet als auch Mono Red. Und es zeigt auf jeden Fall ein ziemlich klares Bild, was viele schon vermutet haben, noch bevor Final Fantasy und jetzt mit Final Fantasy sich das vielleicht sogar noch verhärtet hat. Und zwar, Standard ist gerade ein bisschen sehr dominiert von roten Kreaturen und roten Spells. Wir haben ein Bannlisten-Update geplant für den 30. Juni 2025 und das ist das jährliche, wir korrigieren jetzt Standard BNR Announcement. Ich weiß nicht, ob du dich an die Prämisse noch ganz erinnerst, aber es war quasi so, wir haben nach jedem Set haben wir ein BNR Announcement, was aber mehr für so Emergency Bannings gedacht ist, falls man sowas wie Oko oder Nadu oder sowas hat, also irgendwas. Cory Steelcutter wäre da eigentlich ein super Kandidat für gewesen. Aber es soll einmal im Jahr halt so ein wir fixen jetzt Standard geben, was halt anstattdessen der Rotation dann kommen soll. Und es gibt so ein paar Kandidaten aufgrund dem Ganzen hier. Aber zuerst, Ehre dem Ehre gebührt, Ken Yukuhiro hat mit Mono Red Agro dieses Ganze hier gewonnen. In der letzten Runde 3-0 tatsächlich auch noch gewonnen gegen Ian Robb mit Is It Prowess. Das war richtig, richtig insane.
Der hat den einfach so kaputt gemacht. Das war echt crazy. Man muss dabei jetzt aber sagen, er hat auch, das glaube ich, jetzt das 8. Mal die Top 8 erreicht. Mhm. Und dann kann man es einem auch mal gönnen, dass er, also 8-mal pro Tour Top 8.
Ja.
Und jetzt den ersten Win drin und dementsprechend schon gut.
Genau. Und das ist halt wieder was Wichtiges. Wenn wir das jetzt kritisieren, das Standard, kritisieren wir nicht die Spieler, weil die spielen einfach nur das beste Deck, was es gibt. Genau. Und die können nichts dafür, wie Standard gerade aussieht. Yukuhiro hat das hier jetzt einfach mit Hardfire Hero und Mono Red einfach durchgehauen und hat einfach krass abgeliefert. Aber trotzdem ist es natürlich so eine Frage. Was nimmt man raus? Was macht man? Wir hatten ja letzten BNR Announcement, hatten wir noch die Ankündigung, hey, alles top. Auch da hatten schon Leute wie zum Beispiel Brian Kibler oder andere Competitive-Größen gesagt, so hey, Monstrous Rage muss eigentlich raus, weil Blocken macht im Format gerade keinen Sinn, es kann über ein Monstrous Rage kommen. Battle ist einfach nur noch, also Angreifen mit Kreaturen ist quasi nur noch direkter Schaden und sonst nichts mehr. Monstrous Rage muss raus, damals hat man noch Up the Beanstalk mit den Overlords, mit diesem Enchantment-Deck, mit so The Eternal Schema noch mit drin gehabt, das hat hier komplett die Top 8 verlassen, also ist richtig abgefallen. Jetzt haben wir noch Cory Steelcutter, was ist dein Guess? Sind sie wirklich so strong und packen beide raus, also Monstrous Rage, Cory Steelcutter, oder siehst du sogar noch was anderes, was sie rausnehmen können?
Ich glaube tatsächlich, dass sie Stock-Up mitnehmen werden.
Stock-Up?
Ich glaube, dass sie Stock-Up mitnehmen werden, weil es ansonsten das Problem hat, dass Outsorius Omnitel einfach zu stark ist. Mhm. Diese Combo, also für die Leute, die aktuell im Standard nicht drin sind, Izzet Aggro kann sich jeder was drunter vorstellen. Ja. Haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, Mono Red Aggro genauso. Aber zum Beispiel sowas wie Outsorius Omniscience, was einfach das zweitmeistgespielte Deck war, das kennen halt weniger Leute. Das ist halt viel Card Draw Discard und man discardet halt nur Omniscience und danach hat man halt eine 4-Mana-Sorcery, die halt sagt, man kann eine Enchantment aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Das ist halt die Combo in Anführungsstrichen und ab dann hat man halt Omniscience im Spiel und geht halt durch sein Deck durch und gewinnt. Und da muss ich halt sagen, das Deck ist auch sonst zu präsent, zu stark. Mhm. Das ist halt, das würde das nächste Problemdeck werden und wenn sie die Top 3 bis Top 4 Decks angreifen wollen, dann nehmen sie einfach Stock-Up, Monstrous Rage und Cory Steelcutter raus. Ganz einfach. Und dann ändert sich die Meta crazy, weil wir haben danach immer noch die Planisphäre, wir haben immer noch Vivi, was zwei der meistgespielten Karten aus Final Fantasy sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir mit denen halt nicht mehr dieses krasse Agro-Tan teilweise fahren, sondern vielleicht was anderes fahren, was neu gebrüht wird und einfach was Schöneres haben.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Mit jedem neuen Set-Release frage ich mich so ein bisschen, ob diese 3-Jahres-Rotation-Idee eine gute war, weil wir haben es halt jetzt auch hier mit der Meta. Eigentlich sollte es ja das Final Fantasy Proto-Ding sein. Also, wir müssen uns nichts vormachen. Je älter das Format, desto weniger krasse Movements wird es pro Set geben in den verschiedenen Formaten. Ich meine, es kann sowas passieren, dass sowas wie Azorius Blink halt eben mit sowas wie Catcher Mouse von Etherdrift eben in Modern auf einmal Einzug hält. Es kann sein, dass ein neues Deck kommt. Aber eigentlich habe ich so ein bisschen erwartet, gerade mit dem Power-Level von Final Fantasy, mit sowas wie mit Cloud, mit Sephiroth, mit diesen krassen Karten, dass da irgendwas mehr in den Vordergrund steht. Und stattdessen haben wir halt Hearthfire Hero, Hyatt Claw, Cory Steelcutter, diese ganzen alten, in Anführungszeichen, Decks, die wir auch schon ewig sehen. Cory Steelcutter ist jetzt noch nicht so alt, aber hat trotzdem schon sehr guten Eindruck hinterlassen. Und das ist halt das Problem, wenn so wenig Movement ist. Die besten Spots sind halt alle schon belegt, oder?
Ich find's halt so traurig, weil Standard ist das Frische. Standard ist der Jungspund unter den ganzen Sachen. Ja. Ja, weil wenn ich was so den Jugendlichen spielen will, ja, dann spiele ich halt Pioneer. Ja? Ja. Dann hast du halt so den Erwachsenen, dann spielst du Modern, hast du den alten Opa, der spielt halt Legacy. So. Und wenn jetzt aber der Junge, der Frische, der immer wieder neue spannende Sachen, neue Decks und immer wieder neue Strategien, neue Ideen, neue Herangehensweisen an Sachen, wenn der es nicht mehr schafft, jung zu bleiben, dann haben wir einfach ein Problem. Weil dann haben wir einfach irgendwann klanken sich eben gute Karten fest bis zu einem Punkt, wo du auf einmal 60 gute Karten hast.
Ja.
Und dann ist rum. Dann ist einfach rum. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo man sagen kann, wir haben zu viele gute Karten, gerade in Rot, als dass wir mit neuen Karten Rot verändern könnten oder mit anderen Farben dagegen aktuell anstinken könnten, sage ich mal.
Ja.
Das Problem, was ich habe, und das ist ein Problem, was ich immer wieder habe, wenn es um diese Banning-Announcement geht. Ich habe ultra Angst davor, dass in der Banning Announcement einfach drin steht, nothing changed because of upcoming rotation.
Ja.
Und man muss
oder es kommt ja bald ein Set raus. Da könnte auch was drin sein.
Genau, so, oder das Set ist noch nicht lang genug draußen, lass dem noch mal ein bisschen Zeit. Diese ganzen dummen Ausreden, die gehen mir halt da, gerade bei Standard, ein bisschen auf den Piss. Weil Standard soll der Neue, der Jungspund sein, der halt coole neue Sachen macht und nicht 50 Millionen Mal Monored Aggro.
Ja, vor allen Dingen halt auch, wo die neuen Sets auch scheinen können. Und wir haben sehr viel positive Feedback-Geschichten bekommen von zu Final Fantasy-Leuten, die jetzt in Magic reinkommen. Und wenn die jetzt sagen, hey, geil, ich will mein Cloud Strife Deck bauen in Standard und möchte da Turnier gehen, dann muss man sagen, okay, hast du Geld für Cory Steelcutter und Hearthfire Hero und Co.? Weil das spielt man eigentlich im Standard. Und das ist halt, ich meine, ich verstehe das Argument, dass so ne Casual Leute, die ne sollen jetzt das Proto ist nicht repräsentativ auf das, was im Local Game Store gespielt wird, aber trotzdem ist es halt einfach so, dass wenn man das halt sieht und auch wenn man Arena spielt, Mono Red sieht man ja nicht selten oder Isn't Prowess sieht man ja nicht selten und das ist halt eben das, was mich dann so stört. Auch die Proto highlight natürlich auch nochmal die Stärke dieser Decks. Und wird jetzt dafür sorgen, dass jetzt nach der Pro-Tour noch mehr Leute eben diese Decks spielen. Und das ist halt eben das, was ich halt so problematisch daran sehe, dass wir so ein steifes Standard haben aktuell. Und ich hoffe wirklich, dass sie jetzt diesen einmaligen Slot, den sie sich ja selbst auferlegt haben, jetzt auch dafür nutzen, auch wirklich Veränderungen vorbeizukriegen, weil es bringt einem nichts, jetzt zu sagen, okay, Edges of Eternity kommt jetzt bald raus und danach kommt auch nochmal ein Set raus und dann haben wir auch nochmal Rotation. Und am Ende des Tages bleibt es halt so, wie es ist, weil selbst so ganz stumpf gesagt bei mir, ich habe ein Deck gesehen von MTG Goldfish, Mono Green Stompy mit der neuen Tifa, wo du ihr versuchst, einfach nur mit einem Buff-Spell +4 Power zu geben, dann spielst Fabled Passage, packst sie halt höher, dann packst du noch mal höher und dann kannst du mehr oder weniger Gegner one-shotten. Super eine Glass-Cannon-Strategie, nicht competitive viable, aber denke ich mir so, ah ja, das wäre irgendwie ganz nett. Wenn ich mir dann hier die Top 8 halt eben anschaue und sehe, okay, du hast Bounce-Spells, du hast Removal-Spells, du hast Burn-Spells, du hast Decks, die einfach schneller sind, verliere ich schon direkt wieder die Lust, überhaupt die Karten mir zusammenzusuchen. Und ich glaube, da hätte Standard einfach sich besser aufstellen können, wenn man proaktiver gebannt hätte oder reagiert hätte.
Ja, das ist halt genau der Punkt. Also die Reaktionszeit ist halt einfach unterirdisch.
Ja.
Weil man muss halt sagen, eigentlich ist es halt so, dass die Reaktionszeit bei Standard eben schnell sein soll. Und es ist ja nicht so, als ob wir das erste Mal darüber berichten.
Nee, nee.
Ja? Und das sind ja nicht nur wir, die darüber berichten. Das ist halt halb Twitter, X, Entschuldigung, Elon Musk persönliche Kram-Ding. Ja. Jedes Forum, jedes, egal ob es Reddit ist, egal wo du unterwegs bist, jeder hat seit Ewigkeiten darüber geredet. Und sie haben einfach nicht die Eier gehabt, das zu ändern. Dabei muss man jetzt sagen, wenn die Rotation halt kommt, was wird denn überhaupt angegriffen? Ja? Also man muss ja einfach sagen, was dann rausrotiert, sage ich mal. Und da muss man eben sagen, ja, da rotiert halt Eldraine raus.
Ja, also wir haben so ein paar Sachen, die aber auch jetzt nicht Mono Red wirklich einstampfen, sondern du hast halt sowas wie Cutdown von Dominaria oder sowas oder Sheoldred oder ne, die ganzen Uralt-Sets, die jetzt also, noch da drin
Entschuldigung,
sind.
Entschuldigung, ich hab's gerade eben falsch gesagt, Eldraine rotiert nicht raus. Entschuldigung, das genau, war genau
Eldraine
dieser Punkt.
Bleibt drin.
Genau, Eldraine bleibt drin und damit bleibt Monstrous Rage immer noch drin. Damit bleiben auch die ganzen Bloomberrow-Mäuse. Also es ändert für Mono Red fast gar nichts.
Eben. Und das ist halt das große Ding. Rotation wird nicht viel verändern an diesem Status. Es sind hauptsächlich die neuen Karten, die einfach ziemlich krass sind gerade. Und Cori Steelcutter, sie wird ja in Pioneer, es wird ja in Modern, es wird ja, ich weiß nicht, ob in Legacy auch, aber wahrscheinlich da auch. Glaubst du, die Karte an sich war ein Oko-Level-Problem? Glaubst du, sie ist in jedem Format zu stark oder glaubst du, sie ab Pioneer oder Modern geht's eigentlich?
Ich glaube, dass sie auch im Standard geht. Ich glaube, dass die Problemkarten Monstrous Rage ist. Und die zweite Problemkarte, wenn man jetzt mit Izzet Cutter arbeitet, wahrscheinlich eher Vivi ist tatsächlich. Weil der Steel Cutter, wir haben zwar einige Cantrips in dem Format drin, das ist keine Frage, aber wir haben auch eine Menge Artifact-Hate drin tatsächlich, die man einfach dann gut nutzen kann dagegen. Und gerade eben auch Sachen wie zum Beispiel Suplex oder so, was halt gleichzeitig gegen Kreaturen ist oder Abrade, was halt gleichzeitig, Abrade ist, glaube ich, ist es aktuell im Standard
Artefakte
drin?
Und,
ist es aktuell noch im Standard drin?
Ich glaube schon, ja.
Ja, auf jeden Fall, und wenn nicht, hat man immer noch Suplex und solche Karten.
Eben.
Gleichzeitig kann man eben auch hingehen und kann halt zum Beispiel sagen, okay, man kann auch einfach was wie Hainun spielen. Und sagen, du kannst halt nur ein Spell pro Runde spielen. Hast halt Pech gehabt mit deinem Steel Cutter.
Ja.
Und Hainu ist immer noch eine gute Karte. Oder wenn es nur im Sideboard ist. Oder man geht halt hin und sagt, also auch gut gegen Omniscience, by the way. Oder man geht halt auch hin und sagt, hey, wir setzen halt einfach die, wie heißt das? Temporary Lockdown. Lockdown. Wobei die rotiert, glaube ich, ja
die rotiert
raus.
Nach, die rotiert auch wieder raus.
Okay, die rotiert raus. Aber dann hast du halt immer noch sowas wie gesagt, Suplex und ähnliche Kram. Und da kannst du halt sagen, damit kannst du halt den Cutter unter Kontrolle bekommen. Cutter in Kombination mit Vivi ist halt ein sehr, sehr starkes Problem. Und wenn du halt wirklich hingehst und sagst, du spielst sowas wie Hainun im Sideboard im Control Decks, dann hat's weder die Planisphere noch der Steel Cutter wirklich eine Chance, rauszukommen. Und dann splendern die Decks halt ins Unermessliche.
Ja.
Monstrous Rage holt die Karten dann trotzdem raus, weil du hast halt eine Menge Mäuse und du brauchst nur einen Rage. Das ist halt einfach so. Das ist halt das Traurige daran.
Und der macht halt so viel für eins.
Ja.
Also, wenn du blockst, hast du eigentlich verloren, weil durch Trample kriegst du trotzdem Unmengen an Schaden. Die Kreatur behält Trample, das heißt, selbst wenn es ein Monastery, ein Swift Spear oder ein Monk-Token ist oder sowas, Prowess macht Trample halt einfach noch besser. Und ja, ich kann ein Argument sehen, dass halt Cori Steelcutter vielleicht alleine okay ist. Ich bin wirklich gespannt. Mein persönlicher Wunsch wäre wahrscheinlich Monastery Swift Spear, Stock Up und Cori Steelcutter einfach aus Standard rauszunehmen, weil ich finde, Cori Steelcutter.
Lässt aber Rage drin.
Achso, was? Nee, Monstrous Rage. Rage, Cori Steelcutter, Stock Up.
Swift Spear, okay.
Nee, sorry. Genau, dass man die drei einfach rausnimmt und sagt, okay, wir. Damit hast du erstmal so die Hauptdecks irgendwie adressiert und hast so ein bisschen Luft mal wieder zu atmen.
Ja.
Ohne dass die Decks kaputt sind. Genau, und man kann halt trotzdem noch weiterarbeiten. Ich glaube, Vivi werden sie nicht bannen, weil dafür ist die Karte halt gerade erst rausgekommen.
Ja, die werden sie halt im Commander bannen. Das ist halt ein anderes Ding.
Ja, genau, da müssen wir mal schauen. Aber genau, das ist so ein bisschen meine Prediction. Ich hoffe, sie machen wirklich was, weil ich persönlich schau mir Standard jetzt erstmal nicht an bis zum 30. Juni, wenn das Bannlisten-Update jetzt kommt, weil ich glaube, da wird sich bisher einfach nicht weiter was tun. Also nee. Wir haben jetzt die besten Decks herausgefunden. Vielen Dank an die Proto Final Fantasy und wir warten mal ab, was danach kommt. Aber
habe ich noch eine ganz wichtige Sache für die Pro-Tour?
Gerne.
Ich habe ein Highlight der Pro-Tour.
Jetzt, ja, was denn?
Mein Highlight der Pro-Tour war Ryan Gibbler, der on stage proposed hat. Und ich saß zu Hause, ich habe das gesehen und ich krieg jetzt gerade schon, für die Leute, die auf YouTube sehen, die sehen das schon, ein bisschen Tränen in die Augen, weil ich mich ich habe mich so unendlich für die beiden gefreut.
Ja,
oh mein Gott, deswegen an dieser Stelle auch mal viel Glück und herzlichen Glückwunsch an die beiden.
Yes.
Das war wirklich, wirklich, wirklich cool und ist wirklich süß und ist halt Brian Kibler ist für mich also mein absoluter Kritiker, so Herzrasen, und das ist für mich mein absoluter Real-Life-Hero tatsächlich. Und das zu sehen, wie glücklich die auch einfach sind und waren, während er auf der Bühne war und so weiter. Oh mein Gott, war das schön.
Ja, wenn als Brian Kibler Olivia Gobert-Hicks da den Antrag gemacht hat, ich glaube, das war ja auch die erste Live-Show von Commander at Home auf der MagicCon, und das war ein sehr schöner Moment. Vor allen Dingen danach die Social Media Post, wo Brian Kibler, glaube ich, auch nur gesagt hat, ja, die Show war ganz okay.
Ja, genau.
Das war jetzt so witzig.
I did a thing.
Ja, genau. Das war sehr, sehr sympathisch. What? Also herzlichen Glückwunsch an die beiden.
Yes.
Und natürlich die Frage an euch: Wie fandet ihr die Pro Tour? Wie findet ihr die News von der MagicCon Las Vegas und alles drumherum und außerhalb? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal direkt weiter mit der Newsflut von der MagicCon Las Vegas. Ein paar kleinere Sachen vorab, über die wir jetzt nicht hauptsächlich eingehen wollen, aber wir haben die Bestätigung, es wird eine MagicCon in Amsterdam 2026 geben. Wir haben ein Schedule bekommen für nächstes Jahr. Da war ja der Auftrieb war ja richtig groß, als für dieses Jahr MagicCon nicht dabei war. Wir haben jetzt für 2026 vom 1. bis 3. Mai in Las Vegas eine MagicCon, dann vom 17. bis 19. Juli in Amsterdam eine MagicCon und dann vom 13. bis 15. November in Atlanta 2026 eine MagicCon. Das sind die drei MagicCons fürs nächste Jahr. Und Frage an dich, wie happy bist du, dass Europa jetzt wieder mit am Start ist?
Ich bin happy für Europa. Ich find's schade, dass es wieder in Amsterdam ist.
Ach, echt?
Ja, was einfach daran liegt, sie hätten es halt irgendwo in eine andere Stadt machen können, weil ich nutze das ja auch immer zum Reisen.
Mhm.
Und Amsterdam habe ich jetzt so einen Haken dran gemacht. Ich habe in Barcelona so einen Haken dran gemacht. Keine Ahnung, ich hätte auch an Paris einen Haken dran gemacht. Oder ich hätte auch an Rom einen Haken dran gemacht. Oder Prag.
Berlin?
Oder Berlin wäre auch
Berlin
geil.
Wär krass. Oh,
Berlin wäre richtig mega geil. Aber wenn wir jetzt mal außerhalb von Deutschland bleiben, aber sowas wie gesagt, Prag habe ich schon Haken dran, aber Paris, Rom, irgendwas in der Richtung hätte ich halt hart gefeiert.
Ja.
Und jetzt ist halt wieder Amsterdam. Amsterdam ist halt schweineteuer.
Das
muss man halt leider sagen. Aber die Location war großartig. Sie war wirklich schön.
Mhm.
Alles in allem ist das schon in Ordnung. Ich meckere gerade auf ganz hohem Niveau, weil es ist einfach geil, wieder eine MagicCon zu haben.
Total.
Und ich freue mich da mega drauf.
Ich freue mich da auch mega drauf. Ich kann nur jedem empfehlen, jetzt schon mal Zimmer zu reservieren, weil nach dieser Ankündigung, die habe ich so ein bisschen live auf Instagram mitverfolgt und die war irgendwann um 11 Uhr abends an einem Samstag. Direkt die Preise auf booking.com und andere sind halt sofort erstmal gejumpt. Von wo du noch ein paar Stunden vorher hast du irgendwie 500 Euro für ein Zimmer und dann jumpt das hoch auf 900 Euro. Deswegen auch mein Hinweis, schaut euch die Webseiten von den Hotels selber an und bucht nicht über Booking oder so, weil diese Übersichtsseiten, die checken natürlich, wie viel Bewegung gerade um eine Stadt herum ist. Und in dem Moment, wo die MagicCon kam, waren natürlich sehr viele Leute am Amsterdam Unterkunft am Suchen. Das treibt das Dynamic Pricing hoch und deswegen schaut gerne auf Booking, welche Hotels es in Amsterdam gibt und schaut dann, ob die eine eigene Webseite haben und bucht darüber. Ich bin mega hyped, ich habe mega Bock. Letztes Jahr MagicCon war großartig. Ich hatte eine sehr, sehr tolle Zeit und kann es kaum abwarten, das nochmal weiter zu vertiefen. Und ich finde, Amsterdam war eine sehr gute Location. Also alles war gut, zugänglich. Ich fand die Infrastruktur da komplett adäquat. Ich bin gespannt, in welcher Location es wird, ob es wieder das RAI sein wird in Amsterdam vom letzten Mal.
Das ist halt die größte Messe.
Ja, es gibt halt auch nicht so viele Messecenter in Amsterdam, deswegen glaube ich dass es das sein wird. Aber genau, das ist die eine Teil der News. Der andere Teil der News ist, wir haben die erste Karte von Avatar The Last Airbender und sie sagt uns original gar nichts, deswegen die perfekte Early-Preview-Karte ist für ein neues Set, was erst sehr viel später rauskommt. Und zwar ist es Avatar Aang. Natürlich Avatar Aang. Es ist auch die Signature-Karte oder die Headliner-Karte von dem Set, wenig überraschend. Und ich lese sie mal kurz durch und sag, warum ich sie spannend finde. Und dann können wir kurz drüber spekulieren, was es bedeutet. Wir haben Avatar Aang, 4 Mana, Legendary Creature, Human Avatar Ally. Kostet ein rotes, ein grünes, ein weißes und ein blaues. Ist 4/4 und hat Flying und Firebending 2. Whenever you waterbend, earthbend, firebend or airbend, draw a card. Then if you've done all 4, this turn transform Avatar Aang. Auf der Rückseite ist es Avatar Aang, Master of Elements, Legendary Creature, Avatar Ally, 6/6 Flying. Und Spells, die du castest, kosten Wooburg, also eins von jeder Farbe weniger. At the beginning of each upkeep, you may transform Avatar, Master of Elements. If you do, you gain 4 life, draw 4 cards, and put 4 1/1 counters on him. And he deals 4 damage to each opponent. Die Krux an der Karte, oder warum ich sie spannend finde, ist, ich glaube, das ist so ein Soft-Confirming. Und wir wissen noch nicht, was Bending überhaupt tut. Deswegen, ja. Da müssen wir ein bisschen mutmaßen. Aber ich glaube, es confirmed, welche Farben die 4 Elemente von Avatar The Last Airbender repräsentieren werden. Wenig überraschend, Feuer, Rot und Blau halt Wasser. Aber dann Erde, Grün und Luft, Weiß. Mhm. Schwarz ist nicht dabei. Was glaubst du, bedeutet das?
Naja, also das ich habe keine andere Erwartung gehabt. Ich wüsste nicht, was Schwarz außer Blutbändigen hätte machen können. Und Blutbändigen ist halt nicht eine der Hauptbändigungsarten. Mhm. Und ich habe mich sowieso gefragt, wie sie es einbringen wollen, weil wir haben 4 Elemente, 5 Dinge. Ja. Man könnte aber, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie tief du auch in dem zweiten bist, Legend of Korra, wo es ja zum Beispiel eben genau diese Gegenbewegung gibt, gegen die Bändiger von den normalen Menschen, die halt dann über Ki-Chakra-Punkte und so weiter halt arbeiten, die könnte man halt in Schwarz packen. Sehr gut sogar, auch von der Story her und vom Feeling her.
Ich hatte schon die Idee, dass, weil man hört immer wieder in so Design-Dokumenten von Mark Rosewater oder sowas, dass vierfarbige Sets sehr, sehr schwierig sind zu machen. Also im Sinne von, dass wir haben ja wie Ravnica sind 2 Color-Sets oder jetzt Takir war ein 3-farbiges Set, aber so ein 4-farbiges Wedge-Set, wo du quasi die Kollektion von 4 verschiedenen Farben irgendwie miteinander verbindest, dass das halt eben schwierig ist. Und vielleicht ist das ein experimentelles neues Design, wo Schwarz einfach im Limited nicht stattfindet. Vielleicht gibt es nur diese 4 Elemente und du hast einfach keine schwarzen Karten drin, was wild wäre, was ich auch nicht glaube, dass sie es machen. Ich glaube vielmehr, es wird sowas sein, wie du meinst, dass halt es steht für Erfindungen oder Konstrukte. Vielleicht ist es auch ein 2-farbiges Set, wo du dann zum Beispiel ein Zuko oder Iroh, weil es gute Charaktere sind Mono-Red, aber dann so ein General Zhao oder Feuerlord Ozai sind dann schwarz-rot, weil sie böse und rot sind. So, dass es halt so eine Verbindung gibt, mit die quasi noch schwarz in den Mana-Kosten mit drin haben, die sind quasi die Bösen, in Anführungszeichen. Ja, ein bisschen plakativ, aber man kann ein bisschen spekulieren. Im Stream meinte letztens noch jemand, vielleicht ist das auch Spirit. Also so von wegen, dass diese ganze Spirit-Welt halt irgendwie aufgebaut wird mit den ganzen verschiedenen Wesen und sowas. Also da haben wir diesen Face-Stealer aus Avatar. Es gibt dann so ein paar Sachen, die man damit reinbringen könnte. Also ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was sie damit machen. Aber jetzt zum Main-Ding, warum wir das jetzt über hier reden. Und zwar das nächste Set, Edge of Eternity. Wir haben einen ersten Blick bekommen und nur noch mal zum Klarstellen, was das bedeutet. Ab jetzt werden korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber die Läden können ab jetzt Produkte vorbestellen. Ja. Und damit sie wissen, was sie vorbestellen, gibt es so einen ersten Kickoff, wo sie sagen, hey, hier sind ein paar Karten, hier ist es, worum es im Set geht, damit sie so ein bisschen einschätzen können, wie viele Produkte sie kaufen können. Das haben sie ab einem gewissen Punkt vor ein paar Jahren halt eben public gemacht. Und deswegen haben wir jetzt relativ zeitnah nach Final Fantasy schon die ersten Previews von Edge of Eternity. Das bedeutet aber nicht, dass es direkt schon mit der nächsten Preview-Season weitergeht. Nee. Die Preview-Season Beginnt erst sehr viel später. Ich suche gerade das Datum, aber ich finde es gerade nicht.
Einiges später, was normal ist, weil du halt als Store halt einfach jetzt schon vorbestellen sollst oder können musst. Und dann musst du halt irgendeine Art von Möglichkeit haben, da was zu sehen sozusagen.
Genau, und deswegen lasst euch nicht irritieren. Wir sind nicht im Endlos-Preview-Cycle. Es ist jetzt gerade einfach nur alles sehr viel. Trotzdem haben wir ein paar Karten zum Besprechen. Aber erstmal die Frage an dich. Edge of Eternity, Space Fantasy Set. Wie ist so dein erster Eindruck? Hast du schon ein paar Karten, die dir im Kopf geblieben sind als das ist cool, das ist weniger cool? Hast du Bock auf das Set?
Nee.
Gar nicht?
Die Antwort ist gar nicht.
Okay.
Minus 3, was einfach die Bewandtnis hat, dass ich halt tatsächlich sage, ich möchte einfach eine Möglichkeit haben, ein Set zu genießen. Und ein Set ist für mich nicht mehr, und das ist das Problem, was ich habe, ein Gimmick. Und ich habe einfach Angst, dass dieses Eternity, das erinnert mich so an Endgame, an Thanos, an sonst was. Und sie haben ja noch eine Regeländerung jetzt schon angekündigt für Commander. Ich weiß nicht, kommen wir da gleich noch zu?
Ja, da kommen wir gleich noch zu.
Gut. Und das ist auch wieder nur so ein Ding, wo ich mir denke so, nee. Nee, ich
ja.
Dass sie alleine Schockländer
ja.
ankündigen müssen. Und wir wissen ganz genau, wann sie Schockländer reintun. Wenn die Sets, also gerade wenn es nicht Ravnica ist, wenn die Sets Schmutz sind und sich verkaufen müssen. Dasselbe haben sie bei Infinity gemacht. Dasselbe jedes einzelne Mal. Und ich habe einfach Angst davor, dass dieses Set, also die Leute haben A, keine Kohle mehr. B, ist das Set halt einfach ein weirdes Gimmick-Set, weil yay, Space. Und das ist halt yay, Cowboy-Hüte oder yay, jetzt Weltraumhelme. Yeah. Oder yay, Spaceship. Und nee.
Ja.
Sorry.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, von allem, was ich so gehört habe, und ich muss sagen, ich war ja jetzt die letzte Woche im Urlaub, auf Rodos, am Pool liegend, habe ich viel Podcast gehört, Magic Podcast, und habe da in den Drive to Work Podcast von Mark Rosewater viel reingehört. Und von was ich mir zusammengeschustert habe, glaube ich, ist Edge of Eternities das letzte Gimmick-Set dieser Art. Es ging sehr viel in Kombination mit Universes Beyond Magic, hat Mark Rosewater viel drüber geredet von, was bringt Magic voran oder was pusht Magics Grenzen so ein bisschen. Und das waren halt sehr viel diese Gimmick-Sets von wegen, hey, Death Race, hey, Space, hey, Cowboys, hey, Horror-Set, hey, Cute-Set, hey, alles so. Das war halt alles so, okay, was können wir mit Magic noch machen, was wir noch nicht gemacht haben? Dann irgendwann, das ist meine Theorie, das hat er jetzt nicht gesagt, kam von oben herab quasi die Entscheidung, Universe Beyond wird jetzt standardlegal. Und so sind wir jetzt in einem Moment, wo wir 6 Sets haben in einem Jahr, was eigentlich nur 4 Sets hätte gebraucht. Und ich glaube, sie phasen halt jetzt diese Gimmick-Sets raus, weil auch Mark Rosewater dann im Podcast gesagt hat, so diese Boundaries pushen, das machen jetzt Universe Beyond-Sets, das machen jetzt Final Fantasies, das machen jetzt die Marvels und die Avatar-Angs, also die Avatar The Last Airbender-Geschichten. Und deswegen kann Magic jetzt mehr Magic sein, so wie halt zum Beispiel Takir oder Lorwyn oder Strixhaven, was wir auch angekündigt bekommen haben, alles. Und da freue ich mich tatsächlich drauf. Trotzdem gebe ich dir recht, das Space-Set wirkt ein bisschen random, vor allen Dingen jetzt gerade nach Final Fantasy. Und es ist schon extrem spacig. Also ein neuer Kartentyp, den wir bekommen haben, ist Spacecraft. So zum Beispiel in der The Serima, eine 3-Mana Legendary Artifact Spacecraft, also ist ein neuer Artefakt-Untertyp. Mit dem Text, when this artifact enters, search your library for a legendary creature card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Und dann hat es die Fähigkeit Station. Station ist so ein bisschen wie Crew, nur permanent. Heißt, man hat unten ein neues Element. Bei diesem Spacecraft ist es 7+. Das heißt, man muss Kreaturen, die man kontrolliert, tappen. Und die Power wird quasi in Form von Charge-Counter auf dieses Spacecraft gelegt. Und sobald die 7 oder mehr erreicht haben, wird das zu einer Kreatur, also einer Artefakt-Kreatur Spacecraft. Und die hat dann Flying und other tapped legendary creatures you control have indestructible. Und ist eine 5-5. Und so funktionieren so ein bisschen Spacecraft. Sie werden nicht gecrewed, sie werden gestationed. Und sie können auch auf eine andere Art und Weise halt Charge-Counter bekommen. Wenn du mit deinem Tidus-Deck proliferatest oder sie hin und her schiebst, dann kann es auch sein, dass du auch so auf die 7 Charge Counter kommst. Es geht nur darum, diese Charge Counter zu bekommen und Station enabled halt, dass du Kreaturen tappen kannst, um Charge Counter draufzulegen. Equal to the power of the creature. Was hältst du von Spacecrafts?
Ja, hatten wir schon mal, finde ich ganz okay. ist mal wieder eine alte Fähigkeit, die recycelt wurde. Es ist halt einfach, ich bin aktuell, glaube ich, einfach zu grumpy, was Mechaniken angeht. Verstehe. Dass sie einfach es nicht hinbekommen, neue Mechaniken mal einzuführen, sondern immer nur alte recyceln und ein bisschen aufwerten, in Anführungsstrichen, sag ich mal. Und das ist so ein bisschen, da bin ich vielleicht ein bisschen grumpy. Generell ist es, glaube ich, ganz cool. Und wenn man diesen Space auch haben will, dann ist es nicht verkehrt.
Ja.
Das muss man halt sagen.
Aber ja, ich weiß aber auch, was du meinst. Also, ich muss auch sagen, Spacecrafts fühlen sich komisch an. Mhm. Also, sie fühlen sich zu ähnlich zu Vehikeln an. Und wir haben auch sowas mit Paelion 2, ist ja quasi so ein Sternzerstörer, nur halt in der Fantasy-Welt von Ravnica. Und jetzt haben wir quasi Sternzerstörer in Actual Space, was halt super komisch ist. Und vor allen Dingen, dass du sie stationst, aber halt nicht, wie soll man sagen? Also, aber sie bleiben dann, also die Kreaturen sind da nicht in dem Vehikel oder in dem Spacecraft, sondern sie können danach ganz normal weitermachen. Und das finde ich ein bisschen komisch. Ich finde es generell, ich glaube, man hätte sich das Spacecraft-Theme so ein bisschen sparen können, einfach Vehikel draus machen. Das finde ich, glaube ich, einfach sauberer. Aber vielleicht wollten sie einfach was anderes machen. Sie wollten so ein bisschen Space weiter hervorheben. Und ich bin gespannt, was wir noch so für Designs haben werden.
Ich finde es halt schon wieder seltsam, dass wir schon wieder 4 verschiedene Set-Symbole in einem Set zum Beispiel wieder haben und so ein Kram. Es ist
das kommt ja alles noch mit dazu.
Und Spacecraft muss man jetzt dabei sagen, das steht halt links unten, steht halt so ganz klein, teilweise auf den Karten so ein 7 Plus drauf.
Ja.
Und das wirkt halt, es wirkt random, vor allem weil dadurch auch die Power, Stärke, Toughness nicht wie bei Vehicle rechts unten in der Ecke ist, sondern zentriert in dem unteren Teil der Box.
Ja. Ja,
und das ist halt so ein.
Es sieht ganz komisch aus, ja, das stimmt schon. Also ich bin ein bisschen offener, aber ich sehe auf jeden Fall auch die Kritikpunkte, weil es halt ein bisschen lazy wirkt, aber es kommt ja noch ein bisschen mehr. Wir haben ja, du hast eben schon gesagt, wir haben Commander Rules Change, was mit den Spacecrafts dazukommt. Und zwar kurz zusammengefasst: Vehicle, Legendary Vehicle und Spacecrafts können jetzt euer Commander sein mit Edges of Eternity. Das heißt, ich glaube, aus Assassin's Creed gab es zum Beispiel die Jackdaw.
Jackdaw, das wird richtig krank.
Ein Izzet-Boot. Wir haben zum Beispiel Paelion, das ist auch ein Legendary Vehicle. Mhm. Wir können aber auch zum Beispiel die Spacecrafts, solange sie Legendary sind, in der Command Zone haben. Und die Regel Änderung dahinter oder was danach gecheckt wird, ist, wenn ein permanenten Typ zu einer Kreatur werden kann, wird es dann auch ein Commander möglich sein. Das heißt, wenn es zum Beispiel die Möglichkeit gäbe, Enchantments eine was hinzuzugeben, dass sie zu einer Kreatur werden, aber sie sind von sich aus nicht Enchantment-Kreaturen oder sowas, könnte man möglicherweise die auch als Commander spielen, meinte Gavin Wehrhey in seinem Video. Also es ist so ein bisschen lose. Konkret bedeutet das eben,
also, Vehicle und Spacecrafts sind Commander. Gideon Planeswalkers als Commander spielen, während man nein, das kann man auf keinen Fall, das muss ich dabei sagen, Planeswalker haben sich nicht geändert.
Genau.
Tatsächlich, mich hat's sehr gefreut, weil ich damals schon als das Sky Sovereign Consult Flagship rauskam, das immer ganz gerne als Commander spielen wollte, es aber nicht konnte.
Ja, Ezekas Chariot genauso, könnte man jetzt Green Deck bauen. Also ich glaube, es wird sich unterm Strich nicht viel ändern. Also ich glaube, es ist hauptsächlich ein Gimmick jetzt für die Spacecraft-Geschichten, dass man die auch als Commander sehen kann.
Ja, und die Jackdaw, der ist gut.
Und die Jack, also es gibt schon so ein paar Sachen, wo es dann sinnvoll ist, aber ich habe selten den Eindruck gehabt, dass Spieler sich ein Vehikel angeguckt haben und denken, wow, ich wünschte, das könnte ein Commander sein. Sondern es war mehr so, gib mir einen coolen Charakter, gib mir eine coole einen Universe Beyond Menschen, den ich irgendwie wieder erkenne oder sowas. Und ich mag aber die Idee, so ein bisschen wie bei Cowboy Bebop mäßig zu sagen, hey, mein Commander-Deck ist quasi komplett um ein Vehikel gebaut, weil das quasi die Crew von diesem Spacecraft zum Beispiel ist. Also so ein bisschen flavormäßig verstehe ich den Gedanken da schon. Es wird sich zeigen, was es halt dann eben für Commander bedeutet. Aber Genau, wir haben noch ein paar Preview-Karten aus Edges of Eternity. Wir haben die beiden Face-Commander mit drin. Die werden
wichtig
wir jetzt
zu sagen, zwei Face-Commander.
Zwei Face-Commander von den zwei verschiedenen Decks, noch nicht genau. Alle vier. Es ist relativ straightforward. Wir haben einmal ein Proliferate Tapping Matters Spacecraft-themed Deck mit Kilo, Apogee Mind. Und wir haben ein Junt Graveyard Land Deck mit Sariel Genesis Shepherd. Ich würde sagen, wir sparen uns die ein bisschen auf, wenn wir mehr von den Commander Decks gesehen haben, bevor wir doppelt und dreifach über jeden Commander reden. Ihr könnt euch den anschauen. Links sind in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Du hast aber eben schon gesagt, wir haben die Rückkehr von Shocklands. Wir haben Breeding Pool, Godless Shrine, Sacred Foundry, Stomping Grounds und Watery Grave in diesem Set. Und damit sind sie
nur die fünf.
Nur die
nur
fünf.
Diese fünf. Und das ist halt sowas, was ich sagte so, hä? Und dann ist mir eingefallen, ja klar, kann man die noch in Spider-Man reinhauen? Das ist natürlich insane gut.
Die anderen meinst du, die fünf, die dann fehlen? Ja, ich bin gespannt. Für mich, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, weil natürlich freue ich mich über Shockland Reprints. Shockland können immer reprintet werden. Ich freue mich auch, dass die in Standard sind. Ich muss aber sagen, mit einem 3 Jahre Standard, jetzt haben wir confirmed Shocklands im Standard. Ich sehe mehr und mehr Schwarz für Pioneer. Einfach nur, weil das war eins der definierenden Faktoren für Pioneer, dass so die Landbase ein bisschen besser ist als im Standard. Ansonsten sind schon viele Karten oder viele der besten Karten in Pioneer sind gleichzeitig auch die besten Karten in Standard. Was schon so ein bisschen dem Format die Identität genommen hat. Und jetzt gehen auch noch die Shocklands nach Standard für 3 Jahre. Ah, da bin ich ein bisschen kritisch, sehe ich das tatsächlich. Also ich bin excited über Reprints, aber was das bedeutet, ich weiß nicht, wie siehst du das?
3 Jahre ist halt einfach insane krass lange.
Ja. Ja. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, aber ich meine, es ist cool für Standard, muss man wirklich sagen. Also Shocklands haben schon viele Standard-Decks, also gerade zweifarbige Decks halt eben hervorgebracht. Die sind deutlich einfacher zu spielen mit diesen Ländern. Wir haben ja auch mit der Rotation gehen ja so ein paar der Fastlands und Checklands raus. Das heißt, es wird ein bisschen Bedarf geben an besseren Ländern und dementsprechend ist das nicht ganz so schlecht. Wir haben aber auch noch ein Bonus-Sheet, wovon wir eine Karte bisher bekommen haben, und zwar Mutawald aus den Stellar Sides Lands Slot oder Stellar, wie ist das? Stellar Sides, glaube ich, soll das Bonus-Sheet heißen. Ist ein Reprint-Slot, das heißt, die Karten sind nicht standardlegal, aber sie sind schöne Reprints in einem schönen Treatment. Ich find's ein bisschen verwirrend, der Titel der Karte ist von oben bei der Mutawald runtergerutscht zu quasi da, wo die Typeline sein soll. Ist das auch schon aufgefallen? Und wie findest du das?
Hast du gerade gesagt, du findest sie hübsch?
Also ich finde das Artwork hübsch und das Frame hübsch, aber ich finde aber den Titel-Swap nicht so geil.
Okay, gut. Ansonsten hätten wir jetzt das Ende von Radio Ravnica. Nein, also ich finde die wirklich grottig hässlich scheiße. Ich habe damit richtig Probleme. Vor allem, die gehen ja noch. Aber es gibt davon tatsächlich noch so ein Landing-Version, ja, die halt diesen Frame nicht hat, sondern einfach nur unten so eine kleine Textbox hat und dann den Frame. Ey, das ist so schlimm.
Ja.
Das erinnert mich an so, also die Länder, Full Art Länder haben das by the way auch, Spoiler. Ja. Das erinnert mich an so viele schlechte Kartenspiele. Ich finde dieses Treatment so schlimm.
Okay, du hast jetzt mit dem Satz, das erinnert mich an viele schlechte Kartenspieler, eine Wertung über meine nächste Aussage gebracht, die ich eigentlich nie machen wollte. Und zwar erinnert mich das an Disney Lorcana, wo ja auch die Titel nicht oben sind. Und ich finde das beim Deckbau ehrlich gesagt sehr irritierend, weil ich lege die Karten ganz gerne, wenn ich das in Paper baue, so übereinander, dass ich die Titel sehen kann und dass man so auffächern kann. Und dieses Treatment, ich meine, es ist nur ein Bonus-Sheet, es wird nicht super relevant sein. Aber trotzdem ist es halt so, dass man dann halt eben in der Videoversion zeigt Marc das gerade, wie ich das meine. Du kannst halt in einem, kannst du so scannen, was für Karten das sind. Der Titel ist im unteren Drittel der Karte, wirkt irgendwie komisch und untypisch für Magic. Ich habe das Gefühl, der obere Teil soll eigentlich eine Artkarte sein oder der untere Teil ist so ein bisschen draufgefropft, so ein bisschen. Und ist auch nicht mein Lieblingstreatment, bin ich ganz ehrlich.
Nee.
Die, also für, du meinst schon, die Basic Lands haben es auch. Ja. Die Idee dahinter ist, dass man so ein bisschen die Openness von Space da hat, dass so ein bisschen exploren kann und so. Was nett ist.
Was nett ist und wo man auch tatsächlich sagt, man bringt, also nur weil mir die persönlich komplett nicht gefallen und du sagst, ist nicht ganz so das Hübscheste, was der Frame angeht, also den Swap angeht, wird es da draußen Leute geben, denen es gefällt. Und wenn euch das gefällt, ich freue mich tierisch für euch, großartig. Denkt dran, ihr seid alle tolle Menschen. Mhm. Aber dann lasst mir auch meine Meinung, dass ich es hässlich finde.
Sure. Ich meine, das ist ja das Gute, es gibt ja so viele Treatments, es gibt so viele Versionen von Mutter Vault, dass man sich da auch bedienen kann. Und ich meine, Reprint tut nie weh, sind wir ehrlich.
Nein.
Ich hatte erst
man muss dabei sagen, es ist immer noch hübscher.
Ja.
Alles, was wir im Final Fantasy in diesem komischen Slot hatten.
Ja, ich hatte kurz ein bisschen einen Schock gehabt, weil die haben das hintereinander angekündigt auf Instagram in einem Post, wo erst die Shocklands revealed worden sind und dann habe ich Mutter Vault gesehen und dachte, okay, Mutter Vault kommt auch noch ins Standard, wo ich dann auch gedacht habe, okay, dann streicht einfach Pioneer komplett aus der als Format, wenn auch noch Mutter Vault dabei ist.
Ja, ja.
Und dann später habe ich erst gemerkt, nee, das wird nur ein Bonus-Sheet, das ist nicht im eigentlichen Standard-Set drin. Aber darüber hinaus, wir haben noch eine letzte Karte, ein Planeswalker, der zurückkehrt, und zwar Tezzeret, Cruel Captain, ist auch die Headliner-Karte des Sets. Dementsprechend hat sie auch nochmal ein Borderless Triumphant Treatment bekommen. Er ist ein farbloser Planeswalker für 3 generische, bekommt er mit 4 Loyalty rein, Legendary Planeswalker Tezzeret, und hat die passive Ability, whenever an artifact you control enters, put a Loyalty Counter on Tezzeret. Das erklärt auch, warum der keine Plus-Ability hat. Er hat nämlich nur eine neutrale Null-Ability, die sagt, untap target, artifact or creature. If it's an artifact creature, put a 1/1 counter on it. Dann -3. Search your library for an artifact card with mana value 1 or less. Reveal it, put it into your hand, then shuffle. Also so ein Tutor für ein Mana-Artefakt. Und -7 ist, you get an emblem with at the beginning of combat on your turn, put 3 1/1 counters on target artifact you control. If it's not a creature, it becomes a 0/0 robot artifact creature. Und damit haben wir quasi einen sehr guten farblosen Planeswalker für Artefakte. Wie siehst du Tezzeret? Siehst du den als eine starke Karte an?
Der ist insanely broken.
Ja.
Es ist halt ein 3-Mana-Dude, was halt für mich als Legacy-Spieler immer schon ein Problem ist. 3 Mana ist so die magische Grenze für, das ist absolut playable.
Ja.
4 Mana ist immer so, muss man gucken, aber 3 Mana ist absolut playable.
Ja.
Dann spielt man den, dann ist der auf 4 Marken, dann geht man da hin und sagt, ja, okay, dann Ursas Bubble, Lotus Petal.
Mhm.
Und dann ist der auf 7 Marken.
Ja, also das kann sehr schnell sein, ja.
Das ist einfach, also für Legacy insanely dumm. Modern mit ein paar Sachen in Affinity auch sehr, sehr, sehr schnell, einfach insanely dumm. Und dieses Emblem ist halt auch richtig strong. Ja, das muss man was sagen. Gegen jedes Control-Deck macht das alles platt. Das -3, wissen wir schon, ist alleine von der Ursachsage her schon extrem gut, als Tutor einfach.
Ja.
Und das obere, wo man sagt, man enttappt ein Artefakt oder eine Kreatur, wenn es eine Artefakt-Kreatur ist, legen wir +1/+2 drauf, das ist auch insane stark.
Mhm.
Also der ganze Typ ist einfach uff.
Ja. Ja, ich bin auch gespannt, was damit passieren wird, weil ich sehe den auch als nicht schwach an. Also gerade so diese, du spielst den für 3 und suchst dir ein Artefakt mit einer 1 raus. Das kann halt, wenn du Hammer Time spielst, kann es Colossal Hammer sein. Wenn du einfach ein Silver Bullet brauchst, kann es halt ein Ghost Vacuum sein. Es kann eine Pithing Needle sein. Es kann so viel sein, wie du schon meinst, Ursas Saga hat so ein bisschen bewiesen. Es gibt so viele relevante Artefakte mit 1 oder weniger. Und es kann auch einfach nur ein Free-Artefakt sein, was du dann direkt spielen kannst, um halt eben Tezzeret quasi zu +1en so. Das ist eine sehr, sehr starke Ability. Und dann halt eben die Möglichkeit, sehr schnell auf diese Ultimate zu kommen und halt wirklich zu sagen, als Emblem, selbst wenn er danach weg ist, kannst du halt einfach anfangen mit deinen Urza Bobbles oder mit deinen Mox Embers oder sowas, halt einfach immer wieder anzugreifen. Denn es ist ja jeden Combat, bekommt 3 Marken auf einem Artefakt, sie wird eine Kreatur und du kannst einfach reinhauen. Also es erinnert mich an Oko-Zeiten, wo in Vintage ein Black Lotus einen Spieler rausgehauen hat.
Ja.
Und ich muss auch sagen, 3 Mana
Vintage, Alter.
Ein 3 Mana Tezzeret mit 4 Loyalty, der halt unlimitiert plus gehen kann durch diese, ne, wenn du Free Artifacts halt eben hast.
Dass da nicht draufsteht, once per turn, ist einfach dumm.
Ja, es ist krass. Also ich finde den sehr interessant. Ich glaube, je älter das Format, desto spaßiger wird er, aber selbst spaßiger, im Standard. Wow. Also
deine Definition von Spaß hätte ich manchmal gerne.
Ey, man muss ja aber die positiven Seiten sehen. Wir sagen immer, oh, schrecklich, das zerstört Vintage, aber ja, lass Vintage kaputt machen.
Ja, dann haben wir mehr Legacy-Spieler.
Ja, genau. Und ja, ich find's halt interessant, was sie hier machen. Es ist ein sehr interessantes Design, auch Tezzeret farblos zu machen. Also es macht ihn ja auch allein gut für einfach jedes Deck. Also es könnte halt Kopie 5, 6, 7 von Pithing Needle oder von einem Hate Piece sein oder so.
Ja, oder alleine, dass er die Kreatur enttappt.
Ja, ist auch halt das. Es ist ziemlich strong.
Stark.
Es ist extrem strong. Genau, produktpalettenmäßig, wir haben die üblichen Sachen, wir haben Pre-Release-Packs, wir haben Bundles, wir haben Commander-Decks, wir haben Collector-Booster und Play-Booster, nichts Wildes. Aber ja, das war so ein bisschen der erste. Wir haben noch eine Karte mit Sothera the Super Void, was ein Legendary Enchantment ist. Kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist, wenn es dann losgeht mit der Preview-Season von Edge of Eternity in ein paar Wochen. Bis dahin genießen wir noch ein bisschen Final Fantasy und warten mal ab, was da sonst noch da kommt. Aber natürlich erstmal die Frage an euch. Wie habt ihr den Reveal von Edge of Eternity mitbekommen? Was sind jetzt schon Karten, die ihr aus dem Set stark findet? Freut ihr euch auf Space Fantasy oder sagt ihr, ich will einfach wieder zurück nach Lorwyn? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir haben noch eine letzte News mit einem neuen Format, was mal spontan angekündigt worden ist, und zwar das Pick-2-Draft, beziehungsweise Vierspieler-Draft, könnte man sagen, ist ein neues Limited-Format, was neben Sealed und dem normalen Draft sich jetzt dazugesellen wird. Normales Draft, für die Leute, die es nicht kennen, man braucht 8 Leute in der Regel, jeder kriegt 3 Packs, man macht die Booster auf, man nimmt sich eine Karte raus, man gibt sie links, rechts rum, je nachdem, in welcher Runde man gerade ist, und macht das, bis die Packs alle eben leer sind, dann wird das nächste Pack aufgemacht, dann geht's rechts rum und so weiter und so fort. Und daraus baut man sich dann eben ein Deck. Problem, man braucht 8 Leute und das ist halt nicht schnell zu machen. Ich weiß nicht, hast du mal privat so ein paar Drafts organisiert?
Ja, tatsächlich einige sogar, weil wir früher zu jedem Pre-Release, weil wir hatten ja keinen Local Game Store, beziehungsweise den Local Game Store, den wir hatten, der war halt dadurch Hausverbot. und deswegen haben wir einfach mal ein Display gekauft und dann haben wir jedes Pre-Release gedraftet. Mhm. Das waren immer 8 Leute zusammenzukriegen, war schwierig. Dann war es ja auch noch so, dass Pre-Release war. Das bedeutet, das Display ranzukommen war schwierig. Und dann hast du das große Problem, was machst du dann mit Picking und so weiter und so fort. Wer behält welche Karten und. Deswegen, das ist 8 Leute ist einfach schwierig zu organisieren. Auch in Local Game Stores hat man ganz oft so, hey, wollen wir am Freitag nicht draften? Hm. Ja, okay, wie viele Leute melden sich? Ja, so 4,5.
Ja. Genau, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich habe das auch mitbekommen. Ich habe beide Mystery Booster in Berlin gedraftet. Und es war immer ein Riesen-Hassel, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, alle gucken, dass man Wochenende Zeit hat an einem gewissen Tag. Dann musste ich mich auch um Essen kümmern, weil Draft ist halt ein langes Event einfach. Ein
tagesfüllendes Event, ja.
Ein tagesfüllendes Event. Und das hat man versucht, ein bisschen zu adressieren, eben mit diesem neuen Limited-Format. Pick-2-Draft braucht eben nur 4 Spieler. Und es wird so funktionieren, dass wie in einem normalen Draft-Pot jeder 3 Packs mitbringt und jeder macht wieder die Booster auf. Man hat aber anstatt einen Pick pro Pick, den man macht, nimmt man 2 Karten direkt aus dem Booster raus, passt es dann eben nach links, bis halt die Packs leer sind, und dann macht man das nächste Pack auf, sucht sich 2 Karten raus und gibt's rechts rum. Also es läuft ganz normal wie ein normaler Draft auch, nur halt eben, dass du jedes Mal 2 Picks machst und du brauchst nur 4 Leute. Was, wie wir aus Commander-Runden halt her kennen, deutlich einfacher zu organisieren ist als eben 8 Leute.
Hm.
Und ich finde es sehr spannend. Ich bin nicht abgeneigt, das ziemlich gut zu finden, ehrlicherweise. Ja. Also ich habe selbst noch nicht gespielt. Ich glaube, es ist eine ziemlich gute Idee, Limited so ein bisschen leichter accessible zu machen.
Hm.
Und finde die Herangehensweise sehr, 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 sehr spannend. Aber wie siehst du denn das Pick-2-Draft?
Ich bin da ganz bei dir tatsächlich. Ich finde es spannend, einfach weil es tatsächlich dafür sorgt, dass Leute konstantere Sachen draften können, kleinere Pools, die das draften können, und halt auch in Stores. Also ich bin ja wirklich ganz oft so ein Store Buddy, der für Local Game Stores ganz oft die Flagge nach oben hält und versucht halt irgendwie da immer wieder gerade auch das einzubringen. Und ich glaube, gerade für Local Game Stores ist das mega cool, So privat mal 8 Leute zusammen zu bekommen, kriegt man schon hin, ist auch ein bisschen zeitintensiv, ja, aber die Zeitintensität hast du hier ja genauso. Mhm. Dementsprechend, ja, es ist okay. Es ist okay, es ändert jetzt nicht so viel Krasses.
Ja.
Außer dass man halt, dass man das komplette Set der Matches in 90 Minuten oder weniger halt durchballern soll.
Das ist krass.
Das ist halt spannend tatsächlich. Mhm. Aber die Decks sind dadurch auch viel konstanter. Man kann viel anders, also man pickt anders, man hat andere Accessibilities. Gleichzeitig sind die Booster auch sehr viel schneller nur noch Müll gepickt. Und das ist super spannend. Ich will es auf jeden Fall auch mal machen, auf jeden Fall. Und eben schauen, wie das sich anfühlt. Es wurde ja jetzt auch schon ein bisschen gemacht in Vegas. Und ich bin wirklich gespannt tatsächlich, dass es halt, was der Unterschied ist und wie viel es dem kompetitiven Gedanken halt rausnimmt vom Draft. Weil du musst halt ganz oft wirklich die Entscheidung treffen, nehme ich die Karte oder die Karte? Welche Karte ist wahrscheinlicher, dass sie bei mir wieder ankommt?
Ja.
Und so Entscheidungen. Und das hast du hier halt weniger. Du hast sie immer noch, aber weniger.
Ja, genau. Und ich finde das halt also ich finde gerade dieser Zeitaspekt ist halt einer, den ich ziemlich, ziemlich spannend finde. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Pick-to-Draft ein ideales Side-Event ist. Wenn es wirklich so ist, dass die Drafts an sich schneller stattfinden, du brauchst weniger Leute, damit ein Pot abfeuert. Und wenn du wirklich in 90 Minuten durch bist, also das Format, was zum Beispiel im Video von Gavin Verhey präsentiert wurde, ist so, du hast 4 Leute, 2 davon, die sich halt immer so schräg gegenüber sitzen, die werden gegeneinander gepaart, der Gewinner daraus spielt dann in der finalen Runde und dann hast du im Endeffekt den Pot quasi raus. Best of One wurde empfohlen, einfach nur, damit es halt schnell und dynamisch bleibt. Man kann es aber natürlich beliebig machen, wie man halt Bock drauf hat. Man kann auch sagen, man macht mit den 4 Leuten so eine Art Swiss, also jeder gegen jeden und für jede gewinnende Runde kriegst du 3 Punkte und da hast du ein Ladder-System oder sowas. Das ist ja dann dem Store oder dem Veranstalter überlassen, wie man das halt macht. Die Art und Weise zu draften und das halt auf schnelle Drafts zu münzen, finde ich aber ziemlich cool, weil ich mir schon vorstellen kann, dass du vielleicht anstatt Friday Night Magic ein Draft mit einem neuen Set machst, dass du vielleicht 2 oder 3 Drafts sogar schaffst. Wenn du halt wirklich sagen kannst, so, also du bist halt nicht so stuck mit einem Pool, der vielleicht nicht so gut für dich gelaufen ist, jetzt aus dem Casual-Mindset her, sondern kannst halt sagen, ah, dieser war nicht so gut, ich bin vielleicht in der ersten Runde rausgefallen, egal, ich suche mir 3 andere Leute und leg direkt weiter los. Und auf Grand Prix oder auf Command Fest oder ne, MagicCon oder sowas noch viel, viel intensiver. Also ich habe das Gefühl, wahrscheinlich geben die Dreierpacks so am laufenden Band raus, weil die ganze Zeit neue Pots feuern. Und aus dem Gesichtspunkt her finde ich das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wer aber weiterhin, also man muss natürlich gucken, wie es sich entwickelt, wie competitive man das halt machen kann, ob es halt Riesenprobleme mit Competitive Draft irgendwie auslöst. Ich wäre aber auch nicht abgeneigt zu sagen, hey, dieses Pick-to-Draft ist so ein bisschen wie Best-of-One-Standard. Das spielt man so casually, wenn man eine schnelle Runde haben will, wenn man von einem Set viel erleben will. Aber wenn man dann ein Turnier spielt, bleibt man bei dem typischen 8-Player-Draft, weil da ja auch sowas wie Lesen, auf welcher Farbe der Gegner ist und sowas im Draft schon relevant ist.
Ja, sehe ich tatsächlich. Also gerade diesen Ansatz zwischen Casual und Competitive Draft oder Casual und Competitive Standard oder so, ja, das sehe ich tatsächlich. Das sehe ich, ja.
Ja, und dementsprechend ist es eine ziemlich coole Sache. Ich will es auf jeden Fall unbedingt ausprobieren. Und ich mag auch, dass die Regeln halt so low sind. Weil theoretisch, ne, holt 3 Leute dazu und ein paar Booster und man kann es direkt ausprobieren. Also es ist halt sehr low effort und kann man halt dann auch eben ohne große Probleme irgendwie im Local Game Store machen. Deswegen eine gute Änderung. Wir werden es mal testen und dann berichten, wie uns das Format gefällt. Aber bis dahin die Frage an euch. Wie findet ihr die neue Herangehensweise an Draft? Glaubt ihr, das könnte eine gute Alternative zu dem bisherigen Draft sein? Oder sagt ihr, hey, das ist vielleicht schön was für Casuals, aber ich als Profi-Limited-Spieler brauche da meine 8-Player-Pots, weil sonst gehen meine Rechnungen nicht auf. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir machen mal noch 1-2 Fragen. Ask us anything. Eure Fragen beantwortet im Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn zu uns in den Podcast mit ihrer Frage?
Also, ihr spendet an folgende Adresse. Nein. wenn ihr unten in der Videobeschreibung schaut oder in den Shownotes, bekommt ihr einen Discord, einen Discord-Link. Sprechen ist heute auch schwierig. Ein Discord-Link, wo ihr auf unseren wunderbaren Discord kommen könnt mit einer wunderbaren Community, die einfach großartig ist und einfach cool ist. Ja. Und da werdet ihr, wenn ihr raufkommt, wenn ihr neu seid, durchgeleitet durch die verschiedenen Bereiche. Und dort gibt es unter anderem eben den Bereich für Radio Ravnica, wo ihr Ask Us Anything was reinschreiben könnt, Frage machen, Enter drücken, weitermachen. Wenn ihr auf dem Discord schon seid, schaut doch auch mal wieder vorbei.
Ja, definitiv, definitiv. Und so haben wir zum Beispiel vom guten Liplab, liebe Grüße an der Stelle, die Frage, mit welchem Reisemittel besucht ihr am liebsten Events? Auto, Bahn, Flugzeug oder Bus?
Auto. Eindeutig Auto. Flugzeug ist für mich der absolute Graus. Ich bin ganz, ganz, ganz kacke darin zu fliegen. Bus und Bahn, wenn es jetzt in Berlin ist, zum Beispiel, ist es für mich ziemlich cool, weil dann kann ich von Köln nach Berlin einfach so einen Flixtrain nehmen, kostet irgendwie 5 Euro gefühlt und fährt auch bei Wind und Wetter, im Gegensatz zur Deutschen Bahn. Und dann bist du auch relativ schnell drüben. Aber wenn ich mit der Deutschen Bahn fahren muss, dann kann ich mich auch erhängen gehen. Dementsprechend Auto tatsächlich. Ja. Einfach weil es entspannter ist und weil ich halt da auch flexibler einfach bin. Und jetzt, wo du ein Auto hast, wie ist das bei dir?
ich bin so hin und her gerissen. Ich glaube, wenn ich zwei wählen kann, wäre es wahrscheinlich Bahn, wenn sie kommt, oder halt Auto. Was einfach nur den Hintergrund hat, du bist weniger limitiert, was deine Gepäckstücke angeht. Also ich kann mir einen großen Koffer packen, einfach alles reinpacken, was ich vielleicht brauche. Alle Commander-Decks, alle Pioneer, alle Pauper und sonstige Decks. Und ich habe alles parat für Events und muss den einfach nur hinter mir herziehen und gut ist. Beim Flugzeug hast du halt eben das Problem, ich war ja letztens im Urlaub auf Rhodos und wir hatten halt wirklich Probleme, für Check-in-Luggage auf unter 20 Kilo zu kommen. Und der war halt nicht voll, der war halt nicht mal annähernd voll. Und wenn du dann noch Decks reintust, wenn du dann vielleicht noch, weiß ich, Playmats oder Boxen oder sonst was dazu tust, dann bist du halt einfach sehr limitiert vom Platz her. Auto ist natürlich total flexibel, wobei, je nachdem, wo du auch bist, ist es halt auch schon mal schwierig, einen Parkplatz zu haben. Zum Beispiel bei der Dokomi habe ich mir halt, da bin ich mit dem Auto tatsächlich hingefahren und auch jeden Tag hin und zurück gefahren und hatte aber dann mir schon Wochen vorher einen Parkplatz auf P1 vorreserviert, dass man da halt einfach direkt hinfahren kann und ich wusste, ich habe Parkplatz sicher. Ansonsten ist das halt, je nachdem, wo du bist, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Amsterdam denke, da halt mittendrin einen Parkplatz zu finden, ist entweder teuer oder halt sehr, sehr schwierig. Deswegen
meistens sehr teuer.
Ja, bin ich mal gespannt. Aber ja, genau, Flugzeug ist halt ein bisschen beklemmt. Barcelona vor 2 Jahren war so ein bisschen schwierig tatsächlich.
Das war okay, aber da wurde auch, da habe ich auch fast nichts mitnehmen müssen, weil du eh nur in Unterhose rumgelaufen bist, weil es so heiß war.
Ja.
Ich hatte ein Commander-Deck mit, ein Legacy-Deck, das Rad hat dann gereicht.
Ja.
Das war okay tatsächlich. Barcelona war wirklich noch okay, weil du halt wusstest, du musst nicht das anhaben. Wenn du jetzt irgendwie nach Schweden oder so fliegst, wo du auch noch dicke Mäntel oder sowas anhaben musst.
Ja, das stimmt.
Da gibt's halt nur den Trick, alles anzuziehen im Flugzeug, weil das kontrollieren sie ja nicht. Aber
wobei ich sagen muss, bei der Flugzeugkontrolle hatte ich schon häufiger den Fall, dass ich meine Commander-Decks oder meine Deckboxen zeigen müssen, weil die Magnete von den Sidewinder unter anderem
Magnete
halt eben anschlagen.
Dazu auch noch tatsächlich, selbst wenn du diese Metallboxen von früher verwendest, die auch. Und auch tatsächlich, selbst wenn du eine normale Plastikbox nimmst, schlägt es an, weil ganz viele dieser Chargen nebeneinander sind.
Ja.
Und das sieht halt aus wie kleine Tütchen. Und deswegen ich habe eine Ex-Freundin von mir aus Wien, da bin ich immer hingeflogen. Und es gab nicht ein einziges Mal, wo ich nicht den Koffer aufmachen muss. Deswegen mache ich mittlerweile den Koffer direkt auf. Und hab direkt bei die Deckboxen auch direkt aufgemacht. Ich habe die mittlerweile direkt auf und dann gehen die auch immer mit einem zum Sprengstofftuch da drüber und zwar. Es ist insane.
Ja, das ist halt, da muss man sich halt auch drauf vorbereiten beim Fliegen.
Ja.
Die nächste Frage von Tromketen Pfeffer. Crazy Name. Habt ihr schon mal Singleton 1v1-Formate Highlander Dual Commander ausprobiert? Falls ja, wie gefallen sie euch? Also Commander Singleton 1v1. Genau, hast du es schon mal ausprobiert? Hast du schon mal gespielt?
Ja.
Und?
Fand ich gut. Ich habe tatsächlich auch hier, Gott, wie heißt es? Das habe ich eine Runde gespielt, das fand ich wiederum nicht so gut. Hier, Standard 60 Karten.
Brawl
habe ich auch gespielt. Brawl war nett, aber da hätte ich auch Legacy spielen können. Also normales Brawl mit alten Karten und so weiter, das war dann wieder nicht so spannend. Aber oder Tiny Leaders, ähnliches System, auch das kann man auch Legacy spielen. Und genau dieselbe Einstellung habe ich auch zu CDH, beziehungsweise Dual Commander. CDH ist nicht Dual Commander. Entschuldigung, an die ganze komplette CDH-Community, es tut mir leid. Dual Commander oder auch damals eben French Commander war bei uns das Ding. Es gibt auch Canadian Commander für Highlander. Die Leute, die aktuell im Dual Commander unterwegs sein wollen. Und das habe ich alles mal mitgespielt. Weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Einer meiner aktuellen Vorgesetzten ist ein riesengroßer Competitive EDH Commander Fan. Mhm. Und zwar 1 gegen 1. Elder Dragon Highlander. Mhm. Wirklich. 1 gegen 1. Und der hat mir das beigebracht. Und mit dem habe ich das schon sehr oft gespielt gehabt. Und habe ich alles schon gespielt und muss bei allem sagen, warum nicht Legacy?
Ja, also ich verstehe das. Diese Dual Commander oder French Highlander oder Canadian Highlander oder was auch immer, die finde ich, glaube ich, allesamt ganz cool, vor allen Dingen, weil du häufig oder fast immer mit halt super alten Karten auch spielen darfst. Gleichzeitig ist es aber kein offizielles Format, deswegen gibt's frei zu proxien. Und sowas wie Canadian Highlander hat ja so ein Punktesystem, was ich ziemlich spannend finde als quasi Restriktion, dass du nicht einfach nur die besten Karten drin hast, sondern hast, glaube ich, nur eine feste Anzahl an Punkten, und ein Black Lotus kannst du spielen, ist aber ein Großteil der Punkte, die du dann einkassierst. So. Und so reguliert sich das Format so ein bisschen. Aktiv gespielt habe ich es nicht. Ich habe jetzt aber im Urlaub, ich hatte 2 Commander-Decks dabei, und ich habe mit meiner Frau, haben wir dann da zum Abend ausklingen lassen, einfach mal so Casual Commander, aber nur 1 gegen 1 gespielt. Was ehrlicherweise nicht optimal ist. Es gab gerade so viele Effekte, die dann so einen ganzen Tisch beeinflussen. Irgendwie, ne, jeder Spieler mild 4 Karten und kriegt Schaden, wie viele Karten er abgeworfen hat oder sowas. Ist halt nicht so spannend, wenn du nur einen Gegner hast. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und es funktioniert auf jeden Fall. Diese anderen Formate, die sind mir dann doch ein bisschen zu High Maintenance, um sie mal so casual nebenbei mitzuzocken. Da bin ich dann mit den anderen Formaten ein bisschen zu sehr involviert. Aber es sind spannende Formate.
Yes.
Die nächste Frage von Falasion, beziehungsweise Patrick, der fragt, hattet ihr schon mal Magic-Müdigkeit? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Du spielst ja schon relativ lange Magic. Hattest du denn auch mal eine Phase, wo du auch mal müde warst von Magic?
Ich habe aktuell eine Phase, von der ich müde bin von Magic tatsächlich. Ich habe auch eine Phase, die ich Pause gemacht habe. Das war der Alara-Block. Nicht Alara, der Lurwine. Lurwine, Morningtide, Eventide, Shadowmoor. Das ist der eine Block, den ich ausgesetzt habe tatsächlich in meiner ganzen 30-jährigen, fast 30, 29-jährigen Karriere mit Magic. Aber ich bin aktuell Magic-müde. Ich bin da ganz offen, sehr transparent, sehr ehrlich. Ich setze mich damit auseinander für den Podcast. Ich gucke mir neue Sachen an, wenn ich livestreame. Ich schaue mir Spoiler an und ähnliches. Aber außerhalb dieses, ich will nicht sagen Businesses, aber halt dieser Verpflichtung, die ich da gegenüber dem Content habe und euch habe, bin ich aktuell nicht in der Lage, groß Magic zu spielen, mich mit Magic auseinanderzusetzen oder tatsächlich mit Magic umzugehen, weil ich müde bin von dem Set after Set after Set. Und ich habe das schon mehrfach angekündigt, dass mir das zu viel ist. Und ich merke immer weiter, dass ich das einfach nicht kann. Ja. Ich bin aktuell an dem Punkt, wo ich sehr viel Bogen schieße, wo ich sehr viel andere Hobbys, Lokana, extrem viel mitmache. Ich bin jetzt auch einem Lokana-Team beigetreten zum Beispiel. Nice. Einfach nur, damit ich was anderes mache, weil Magic mir gerade zu viel ist und zu viel wird. Das mache ich gerne für euch und mit dem Ganzen drumherum und informiere mich darüber, keine Frage. Aber Magic ist mir gerade zu viel.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte, glaube ich, auch mehrere Phasen, wo ich, gerade wenn es im Anführungszeichen echten Leben ein bisschen stressiger wurde, dann fällt halt Magic sehr schnell flach. Ich habe auch so ein, kann man wahrscheinlich auch super in Retrospektive an unseren Reviews so ein bisschen ansehen. Wenn man sehr kritisch ist, wenn man sehr viele negativen Seiten an einem Set sieht, dann ist das bei mir, glaube ich, so ein Zeichen, dass ich dann auch ein bisschen übersättigt bin mit Magic gerade.
Anders wird es bei Avatar.
Genau, das wird dann noch was anderes. Aber ich glaube, ich habe ganz guten Balance gefunden, mich nicht davon so krass mitreißen zu lassen, weil das Gute an Magic für mich ist, dass es halt, Magic ist vieles. Magic ist nicht ein Spiel, Magic sind viele Spiele. Und Wenn mir, keine Ahnung, Pioneer zu viel ist, weil ich jetzt irgendwie in 4 Cory Steelcutter und 4 Vivis investieren muss und ich da absolut nicht bereit zu bin, dann fokussiere ich mich ein bisschen auf Commander. Ich schaue mir mal die Legendaries, die ich mir rausgeschrieben habe, aus den alten Sets irgendwie an und guck mal, was ich so zusammenbrewen kann. Jetzt gerade heute habe ich Wandering Minstrel zusammengebaut, weil das ich habe einfach das Gates-Deck, was ich vorher hatte, was ich aufgelöst habe eigentlich, einfach genommen und Wandering Minstrel vorne draufgepackt. Und es war einfach so schön, dass ich merke, okay, so Wandering Minstrel mit einem Town-Gates-Split, wo ich 50 Länder spiele und fast alle sind scheiße, das baut halt keiner. Da gibt's nicht so viele Online-Stores, die man im Blick halt haben muss. Hm. Und das habe ich sehr genossen, einfach nur mit meinem Pool, den ich hatte, was zu bauen. Tatsächlich ist es aber dann auch so, das hängt auch immer sehr viel damit ab, wie viel Zeit ich habe, auch in Local Game Stores zu gehen, wie aktiv ich dann auch tatsächlich spiele. Und das lässt halt schon immer mal wieder mehr nach. Mal bin ich ein bisschen mehr engagierter dahinterher. Aber meistens bewege ich mich in der Magic-Sphäre in verschiedenen Bereichen dann. Also entweder dann Commander oder ich suche mir ein geiles Set zum Draften raus oder suche mir explizit irgendwie ältere Sachen raus, wo ich dann sage, da kann man schon mal irgendwie noch mal reingehen. Vielleicht brew ich noch mal ein bisschen was für Pioneer auf Arena herum oder dann schmeiß ich mal Magic Online an. Also das auf jeden Fall. Plus halt, es ist nicht das Einzige, was ich mache. Also ich zocke immer wieder gerne andere Videospiele zum Beispiel. Ich lese sehr gerne. Ich gucke immer gerne Serien. Also das ist nicht so, ich versuche es nicht zum einzigen Teil werden zu lassen. Ja. Und da kann man so ein bisschen dem ein bisschen entgegenwirken. Aber ja, trotzdem eine sehr spannende Frage. Ich hoffe, wir konnten sie ganz gut beantworten. Und damit sind wir auch schon am Ende von Folge 298 von Radio Ravnica. Wenn ihr Fragen an dieser Stelle habt, kommt gerne in den Discord. Beteiligt euch in unserer Community, sucht eure eigenen Commander-Runden oder vielleicht, na wobei, das wird über Discord schwer, ein 4-Player-Draft, wollte ich gerade sagen, aber das war online wird
vielleicht schwierig. Kannst du die Booster ja hin und her schicken.
Ja, ja, genau. Oder ihr findet Leute in eurer Nähe dort. Auf jeden Fall schaut gerne vorbei, beteiligt euch an den tollen Aktionen, die wir da haben. Und in der Stelle bleibt uns noch nicht mehr viel zu sagen, außer wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun, eben bei YouTube. Einmal MTG Blackset für den Marc, einmal Gamery, das ist mein YouTube-Kanal, gerne vorbeischauen, da den fabelhaften Magic-Content genießen. Wenn ihr das Ganze hier noch nicht als Podcast hört, dann schaut doch mal bei Spotify oder Apple Podcasts oder was auch immer für eine Podcast-Plattform ihr euch aussuchen wollt, eben da vorbei und abonniert da gerne, liked da gerne, gibt 5 Sterne. Das hilft uns alles zu wachsen. Wenn ihr uns finanziell supporten möchtet und vielleicht dabei tolle Getränke genießen wollt, dann können wir euch Holy empfehlen. weareholy.com/radioravnica und die Codes Ravnica10 für 10%, Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Hilft uns eben, den Podcast zu finanzieren und ihr könnt die Getränke hierbei super gerne nebenbei genießen. Und wenn ihr uns direkt supporten wollt, könnt ihr es auch gerne tun auf patreon.com/gamery und so haben es zum Beispiel die fabelhaften Goldunterstützer getan. Namentlich erwähnt sind das Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico Karp, Siren, Sascha H., Cinnamon, Stormen Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit, was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.